so könnt ihr erstmal gemeinsam ausatmen. Und dann für das Singen tief einatmen. Zur Verehrung des Patanjalis, der die Raja Yoga Sutras uns geschrieben hat, der ungefähr so, man weiß es nicht ganz genau, 200 vor Christus oder um die Zeit zu Christus auch gelebt hat. Yogine Chitasya Padine Vaja Malam Sharirasya Cha Vaityakine Yopakrutam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjali Ranatusmi Om Shanti 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 Stille. Dafür könnt ihr erstmal die Augen schließen und ein paar Mal tief durchatmen. Raja Yoga ist die Yoga-Psychologie, könnte man sagen, transpersonale, spirituelle Psychologie. Und da geht es um Selbststudium. Selbstbeobachtung, und die geht nur, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir den Geist zur Ruhe kommen lassen. Und so kannst du jetzt einen Moment lang einfach nur beobachten, da sein, mit jedem Atemzug beobachten, was in deinen Geist kommt und was auch wieder geht. Für den Einatmen. Du kannst den Atem auch mit dem Mantra Om verbinden. Om einatmen, Om ausatmen. Und wenn was anderes in deinen Geist kommt, nimm es einfach bewusst wahr. Und jetzt probiere ganz gezielt, so alle Ebenen mal wahrzunehmen. Wie fühlt sich der Körper an? Wie sitzt du auf dem Stuhl oder auf dem Kissen? Je nachdem. Wie fühlst du deinen Körper? Ist energetisch irgendetwas wahrzunehmen? Welche Gedanken sind da? Vielleicht wann geht es endlich los? Oder anderes. Welche Stimmung ist gerade da, jetzt, in diesem Moment? Und dann atme noch einmal ganz tief ein und aus und wir schließen diese kurze Selbstbeobachtung wieder mit dreimal um. Jetzt ein bisschen Licht. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen und schön, dass so viel Interesse besteht. So, die Yoga-Weisheiten des Patanjali für Menschen von heute hat der Sukadev die Verse, die uralten Verse ja sehr schön übersetzt. Und da habe ich natürlich auch am meisten gelernt in den vielen Jahren, 20 Jahren Yoga Vidya. Und vorher war ich auch schon in einer anderen Schule, in einer anderen Tradition, da war das auch sehr präsent und sehr wichtig, diese Schrift. Und so ist es, glaube ich, in jeder Tradition, weil das ist die Grundlage des Yogas oder eine der wichtigen Grundlagen. Es gibt natürlich noch die Bhagavad Gita und wenn man dann in beiden liest, stellt man ganz erfreut fest, es geht immer um das Leben. Es geht um den Geist und um das Leben und man findet da sehr viele Parallelen und ja, Anleitungen, die sich einfach auch komplett decken aus dem Raja Yoga und aus der Bhagavad Gita. Und ich möchte beginnen heute mit den ersten, ja, vielleicht auch erstmal kurz, was sind Sutras? Sutra heißt einfach nur, es ist ein kurzer Vers. So, die Yoga-Lehrer vergleichen das oft wie eine, ja, wie Perlen, die auf einem Faden aufeinandergereiht sind. Es ist ein Leitfaden, das Wort Faden stimmt dann ja auch, weil wirklich ein Sutra auf das andere irgendwie aufbaut. Und es gibt nicht nur die Raja-Yoga-Sutras, also es gibt viele verschiedene Sutren. Und das war die Form vor vielen hundert Jahren, also wo die ersten Schriften im Sanskrit geschrieben wurden, sind ja schon Jahrtausende alt, ist das Wissen, aber Jahrhunderte alt, dass es irgendwann niedergeschrieben wurde. Und das war eben oft in so einer Form, dass ein Leitfaden für den Lehrer da war. Und man kann es natürlich auch so sehen, man kann auch einen Leitfaden nehmen, um sich selber zu inspirieren, darüber zu meditieren. Und weil es alles in Sanskrit geschrieben ist, können wir auf einer anderen Ebene auch noch das erfassen. Wer hat von Sanskrit noch gar nichts gehört? Dann würde ich das mal in ein paar Worten erklären. Ihr wisst alle, was das ist. Eine spirituelle Sprache. Es meldet sich jetzt zwar keiner, ich sage es trotzdem nochmal. Es schadet auch nichts zum Erinnern. Es ist ja eine spirituelle Sprache. Es ist keine Sprache, die wir einfach so zum Verständigen nehmen, sondern die Sanskrit-Sprache spricht ja unser feinstoffliches Wesen an, unsere Intuition an. Jeder einzelne Sanskrit-Buchstabe entspricht einer bestimmten positiven Grundenergie in uns und die finden wir in den verschiedenen Hauptenergiezentren in unserem feinstofflichen Körper wieder. Da gibt es nette Bilder, die ihr bestimmt in der Boutique oder auch, wir haben auch so Chakra-Tafeln, da kann man das sehen. Da sind dann so die einzelnen Chakras wie so einzelne Blütenblätter aufgemalt. In jedem Blütenblatt steht ein Sanskrit-Buchstabe. Und der entspricht einer positiven Grundenergie, die wir verstärken, wenn wir ein Sanskrit-Silbe entweder sprechen oder sogar noch mehr, wenn wir denken oder darüber meditieren. Und von daher ist das die Sprache, in der diese ganzen alten Schriften geschrieben sind, hat nochmal eine andere Wirkung als einfach nur, ist ja auch nicht, ist eine Ebene ist der Intellekt, aber es geht halt über den Intellekt hinaus in die Intuition, weil dort eben eine feinstofflichere Ebene angesprochen wird, wenn wir uns mit dem Sanskrit befassen. Also wenn wir es aussprechen, wenn wir drüber meditieren. Ne, und so, wenn wir, ich habe ja gesagt, so kann das ein Leitfaden für Lehrer sein, die dann das näher ausführen, aber genauso gut für uns, und da beziehe ich mich, sehe mich da eher als Schüler, man setzt sich hin, nimmt sich einen Vers und meditiert darüber oder mehrere, die zusammenhängend sind. Ne, und dann kann so die eigene Intuition da auch erwachen. Und so ist es ganz schön, sich immer mal von Zeit zu Zeit so eine Schrift zu nehmen und damit wirklich Zeit zu verbringen, etwas zu lesen, aber dann auch wieder hinzusetzen, darüber zu meditieren. Und ja, die Raja Yoga Sutras liegen mir persönlich halt sehr am Herzen, weil sie sich mit dem Geist, mit der Psyche befassen. Vor weiß nicht wie vielen Jahren irgendwann mal kam mir das Vedanta und ja, Jnana-Yoga, Vedanta-Philosophie, es ist alles eins, die ganze Welt ist Illusion, sage ich jetzt also ein bisschen abwertend, kam mir früher etwas seltsam vor. Und das Raja-Yoga ist schon etwas praktischer und bodenständiger gewesen für mich, wobei ich jetzt da ganz gut den Bogen spannen kann und sehe, das gehört alles zusammen, sind verschiedene Ebenen. Aber die Raja-Yoga-Sutren haben dann schon auch so ganz praktische Anleitungen für uns, ne? Oder Erklärungen auch, wie unser Geist funktioniert und auch wie diese feinstoffliche Ebene funktioniert. Weil der Patanjali hat ja dann schon, also er hat das in vier verschiedene Kapitel aufgeteilt, die nennt er die verschiedenen Padas. Und das heißt nicht Kapitel, das heißt Füße. Das ist auch ganz schön, ne? Füße, auf denen die Raja-Yoga-Sutras stehen, fängt ja gleich mit dem Ziel an, ne? Samadhi, Pada, ist das erste Kapitel. Er fängt also mit dem Ziel an, werdet ihr gleich sehen in den ersten Versen. Und dann kommt erst die Praxis, Sadhana Pada, spirituelle Praxis. Ein weiterer Fuß heißt Vibhuti Pada, außergewöhnliche Kräfte. Und dann Befreiung, Kaivalya Pada. Ja, und so sagt der Patanjali, ich fange jetzt einfach mal an. Samadhi Pada, das ist die Theorie des Geistes. Fängt ganz toll an, finde ich. Das erste Wörtchen heißt Atta und Atta heißt jetzt. Nun oder jetzt wird Yoga erklärt. Also Sukadev schreibt nun, mir gefällt das jetzt besser, jetzt, ne, weil jetzt geschieht Leben, jetzt geschieht Yoga, jetzt üben wir. Wir können nicht in die Vergangenheit gehen. Und im ganzen Yoga geht es ja darum, bewusst zu werden, das reine Bewusstsein, eins zu werden mit dem Selbst, das reine Bewusstsein zu entfalten. Achtsam, und es geht nur mit Achtsamkeit und Bewusstheit, und die geht ja auch immer nur jetzt. Ne? Ich kann nicht bewusst wahrnehmen, was gestern war. Ist da jemand umgefallen? Ich hoffe nicht. Alles okay? Gut, das ist gut. Ja. Ne? So, wir können nur im Jetzt leben, wir können nur im Jetzt erleben, und mit der Vergangenheit, die ist vorbei, an der können wir nichts mehr ändern, da kann man grübeln, da kann man noch dran hängen. In die Zukunft, gut, können wir Visionen, positive geben, das ist auch was Schönes, aber erleben und vor allem üben und praktizieren, darum geht es ja auch, das können wir nur im Jetzt. Und deswegen gefällt mir das so gut, auch immer wieder im Leben, mich daran zu erinnern, so im Hier und Jetzt. Und Das können wir uns auch gleich so als ja, bisschen vornehmen für den Alltag, immer mal wieder im Hier und Jetzt Stopp zu sagen. So, ich nehme mir jetzt 2 Minuten Zeit, tief durchzuatmen, mich zu erleben, so wie ich es vorhin angeleitet habe, so ganz simpel. Wie fühlt sich gerade mein Körper an? Wie atme ich? Wie fühle ich mich denn energetisch? Welche Stimmung ist gerade da? Und das, ja, das ist so wie so eine kleine Ruheinsel. So, manchmal verlieren wir uns im Alltag mit all diesen Aktivitäten und dann ist auch dieses Jetzt, ne? Jetzt, wer bin ich jetzt? Was ist jetzt? Und so bringen wir das Yoga, im Yoga üben wir das, im Raja Yoga, in der Meditation üben wir das als erstes. Und aber Sinn des ganzen Yogas ist ja auch, das in den Alltag, ins Leben mitzunehmen. Ne, sonst was macht Yoga für einen Sinn, wenn ich das hier im Shivalaya, ich übe noch, das richtig auszusprechen. Hier das Zentrum heißt Shivalaya Retreat-Zentrum, haben wir gerade gehört. Ja, und so ist das Yoga ja da, um das mit in den Alltag zu nehmen und immer mehr auszudehnen und immer mehr ja, diese bewusste, achtsame Haltung auch auszudehnen, komplett auf unser Leben. Und deswegen ist das, finde ich, ganz toll, dass das allererste Wort jetzt ist. Jetzt wird Yoga erklärt. Gut, dann erklärt er das Yoga. Yogas Citta Vritti Nirodha. Yoga. Yoga kommt auch von so einer Wortsilbe Jut und das heißt Einheit. Und jetzt ist die Frage, ja, Einheit. Einheit von was? Und der ganze Satz heißt Yogas Citta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Aber es ist schon interessant, sich auch die einzelnen Worte nochmal anzugucken, was das alles so ist. Yoga heißt Einheit und da ist gemeint, auf dem ganzen Yoga-Pfad ist so das Ziel, ich hatte vorhin schon gesagt, also der fängt ja gleich mit dem Ziel an. Ne? Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist und die weiteren Verse sagen dann noch, wo wir dann hinkommen. Aber Yoga allein heißt, auf der einen Seite hat es die Bedeutung von einer Aktivität, von der Übung, von der Disziplin, von mentalen Prozessen, die dann irgendwann in diesen Zustand, Nirodha, nämlich in die Leere, in die Stille kommen. Und das ist dann der Zustand Yoga. So ist es zweierlei. Yoga ist das Aktive. Da steckt ja auch das Wort drin, das zur Ruhe bringen. Das ist was Aktives. Genauso, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation, dann funktioniert das ja nicht so. Das ist ja auch erstmal was Aktives. Es ist was Aktives und was Passives. Es ist scheinbar immer widersprüchlich. Wir setzen uns hin, aber wenn wir uns einfach nur hinsetzen und abwarten, die Augen zu machen, was passiert dann? Dann kommen die Gedanken, dann kommen Gefühle, dann kommen sinnliche Wahrnehmungen, dann kommt halt alles, was so im Geist so los ist. Und deswegen ist, das nennen wir auch Meditation, ne? Dieses Aktive. Und Meditation ist aber auch ein Zustand. Und genauso können wir das auch auf das Yoga übertragen. Yoga ist der Zustand der Einheit, aber hier in diesem Vers ist Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Citta heißt Geist. Ja, vielleicht auch noch dieses Vereinigen, ne? Einheit von was, könnte man sich auch noch fragen. Und da gibt es so zwei Begriffe. Das eine ist die individuelle Seele, Jivanatman, und das andere ist Paramatman oder Brahman. Das ist das Absolute, also im Vedanta wird im Jnana-Yoga benutzt man dann mehr Brahman, der Begriff ist vielleicht geläufiger. Das ist das absolute reine Bewusstsein, das reine Sein, Im Vedanta heißt es dann auch oft Satchit-Ananda. Das ist meine wahre Natur, Sein, Wissen, tiefe Glückseligkeit. Das ist immer in mir. Und da wieder hinzukommen, die individuelle Seele vereinigt sich oder will sich wieder vereinigen mit dieser höchsten Seele. Aber noch, nehme ich mal an, so, dass es euch genauso geht wie mir, sind wir noch die mehr so in diesem individuellen Teil unterwegs, der sich mit der Zeit immer mehr entwickelt, dass er dann in so einen reinen Bewusstseinszustand kommen kann. Yogas Chitta, also der Geist, ist das zur Ruhe bringen, der Gedanken im Geist, aber Gedanken. Also hier steht halt Vritti. Und Vritti, das ist auch ganz spannend. Also Vritti drückt nicht einfach nur Gedanken aus, sondern Vritti heißt, habe ich mir nochmal so nachgeschaut, heißt Erregung, heißt Aktivität des Geistes. Das heißt auch Kontakt des Geistes mit den Objekten. Fand ich auch spannend, Kontakt zu den Objekten. Also ist da auch das Sinnliche mit drin, ne? Mit was haben wir denn Kontakt zu den Objekten? Mit unseren Sinnen, ne? Mit Augen, Ohren und so weiter. Also Vritti heißt jetzt nicht einfach Gedanke, sondern das heißt, könnte man so, nehme ich jetzt mal so an, weil der Swami Vishnu hat das oft als Gedankenwelle bezeichnet und dieses Bild von Welle ist ganz schön, weil das diese Aktivität und die Erregung des Geistes ausdrückt, zum Beispiel auch von Gefühlen. Und so kann man sagen, also eine Vritti ist die Aktivität des Geistes. Das ist dieser dynamische Zustand des Geistes, der alles Mögliche sein kann. Bildgedanke, Wortgedanke, Gefühle, die verschiedenen Emotionen. All das ist Vritti. Oder auch die Sinneswahrnehmungen. Alles, was durch unseren Geist geht, das ist alles Vritti. Und da finde ich das Bild von Welle ist so ganz schön. Ne? Immer so der Vergleich von einem See oder von dem Meer, dass die Wellen, die Vrittis, sich, wenn wir sehr erregt sind oder sehr viel denken, dann sind die Wellen eben so. Und wenn der Geist dann so langsam zur Ruhe kommt, dann glätten sich die Wogen und irgendwann können wir dann in diesen Zustand kommen, Nirodha. Und Nirodha ist dann keine, das heißt dann keine Bewegung mehr. Also da ist der Geist dann, das ist absolute Stille im Geist oder Leere, wird auch manchmal gesagt. Stille oder Leere, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Worte für den Zustand, in dem man dann einfach in eine andere Ebene eintaucht. Ja. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist, also Yoga, Chitta ist der Geist, Vritti ist die Aktivität des Geistes, die Geistbewegung, sämtliche Geistbewegung, Gedanken in Form von Worten, von Bildern, aber auch Emotionen, sinnliche Wahrnehmung, all das ist Vritti und Nirodha heißt absolute Stille im Geist, ne, wenn Vritti eben nicht mehr aktiv ist. Und so könnt ihr hier in dem Buch vom Sukadev kann man noch ganz viele andere Geisteszustände nachlesen. Vielleicht können wir die auch kurz noch durchgehen. So gibt es den Geisteszustand Muda. Das ist ein Zustand, wo der Geist eher deprimiert ist oder sehr unbewusst noch. Also sehr unbewusst. Vielleicht auch die Energie etwas im Keller, das ist ein Zustand von Muda, da wird man schon eher so sagen, ja, melancholische Stimmung, das kann man mit Muda verbinden. Dann ist der Geist manchmal zerstreut, das kennen wir alle, das muss man jetzt nicht näher erklären, glaube ich. Ne? Man will 1000 Dinge auf einmal tun, manchmal erscheint einem so das, was man so an Pensum hat, mir geht das zumindest so, wo fange ich an? Und dann hüpft man hin und her. Dann wäre es wichtig, diese Insel der Ruhe tief durchatmen und wieder erstmal sich selbst spüren, sortieren und dann Prioritäten setzen. Also zerstreut, dann Vikship da probieren wir uns zu sammeln. Wir können das auch auf die Meditationspraxis schon beziehen. Weil da tun wir das dann ja auch. Ne? Erstmal gehen unsere Sinne ja nach außen und sind vielleicht noch in den Aktivitäten des Tages. Und dann, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation, dann bemühen wir uns, uns erstmal zu zentrieren, zu sammeln, nach innen zu gehen, auf was Höheres einzustimmen. Und ja, dann können wir uns konzentrieren. Und wenn wir das auf Meditation beziehen, dann würden wir jetzt noch an, hätten wir jetzt noch andere Begriffe, die der Patanjali dann aber später irgendwann erklärt. Das sind dann die, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, diese Pratyahara, das nach innen gehen, Dharana ist die Konzentration und Dhyana dann der Meditationszustand. Und das könnte man so sagen, Vikshipta ist eher so wie Pratyahara, sich sammeln, zentrieren. Ekagrata ist der Geist, ist vollkommen konzentriert und dann kannst du in einem Fluss, das ist sowas wie ja, ein Fließen. Das gibt es ja heutzutage auch, diesen Begriff Flow höre ich immer mal. Sukadev hat den in dem Zusammenhang hier auch erwähnt. Das ist Ekagrata. Ne? Wenn wir nicht mehr groß aktiv nachdenken müssen, sondern wenn wir irgendwie mit allem, mit Geist, mit Sinnen, mit dem Herzen irgendwie dabei sind und es ist am Fließen. Und dann ist das eben ja, ein Fluss hin zu einem meditativen Zustand und das ist dann Dhyana. Ne? Pratyahara, Dharana, Dhyana, das könnte man so übertragen. Und diese Begriffe hier, Mudra, Kshipta, Vikshipta, also zerstreut, sammeln, zentrieren und dann ganz ohne Gedanken sein, Leere im Geist, also die Begriffe werden dann auch mehr für den Alltag so verwendet und nicht so für die Meditation. Aber das lässt sich übertragen. Ja, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist und dann geht es weiter. Und dann ruht der Wahrnehmende oder der Sehende in seinem wahren Wesen. Und das heißt auf Sanskrit Tada Drashtu Svarupe, Sva heißt selbst und Rupe, die eigene Natur. Der Begriff wird ganz oft, der kommt auch in der Bhagavad Gita vor, Vastanam. Und der Sehende, der Wahrnehmende, Svarupe, eigene Natur, das wahre Wesen ist Svarupe und dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Wesen. Also dann, das bezieht sich auf den vorigen Vers, wenn die Gedanken dann wenn es keine Gedanken mehr gibt, wenn die Vrittis, ne, sich beruhigt haben, wenn der Zustand von Nirodha absolute Stille oder Leere im Geist ist, dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Wesen. Aber was ist das wahre Wesen? Frage ich euch jetzt mal so. Vielleicht können wir ja auch so ein bisschen workshopmäßig das machen, so und nicht, dass ich nur immer frontal spreche, war ja auch eigentlich so angekündigt. Das ist jetzt der Moment. Was ist das wahre Wesen? Mein wahres Wesen?
Das Göttliche in uns, meine Seele, was wir gerade sind.
Die Seele.
Was wir gerade sind. Die Wahrheit.
Die Wahrheit. Ja, so könnte man es auch sagen, genau. Dass ich das, was ich jetzt gerade bin, hast du gesagt? Und was bist du jetzt gerade? Frage ich dann mal weiter.
Oh, das ist ein Lehrling.
Ja, der Patanjali, also meint schon eher so. Wie du jetzt sagst, wenn du sagst, die Wahrheit, ja, Wissen, Weisheit, Bewusstheit, reines Bewusstsein. Du hast jetzt gesagt, das Göttliche, du hast gesagt, die Seele, genau,
Seele ist ja die
das,
Wahrheit,
die Seele ist die
ne?
Wahrheit, so habe ich jetzt auch gerade gedacht, ja, ist auch schön, das sozusagen die Wahrheit in eigenen Worten. Ja, ne, das reine Bewusstsein, also darauf bezieht er das dann, wenn ja keine äußeren Gedanken mehr da sind. Wenn absolute Stille im Geist ist, ne, dann ist ja nicht mehr da, was du jetzt sagst. Oh nee, das willst du nicht wissen. Na, wenn das alles nicht mehr da ist, dann ruhe ich in meinem wahren Wesen. Dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Wesen. Und das ist
Sind
das.
wir alle gleich? Sind wir da alle gleich?
Da sind wir alle gleich. Also da gehe ich jetzt mal davon aus. Ne? Sonst könnten wir nicht mehr die Verse, die vor 500 Jahren, vor 2000 Jahren geschrieben wurden, ne? Sonst könnten wir die ja nicht mehr anwenden. Sonst könnten wir damit nichts mehr anfangen. Das ist ja wirklich so eine Kernaussage in diesen kurzen Aphorismen, dass wir können uns da ja wirklich wieder drin entdecken, oder? Und wichtig ist ja auch dann so die Erfahrung zu machen. Das klingt ja so schön, ne? Dann ruhe ich in meinem höchsten Selbst, meinem reinen Bewusstsein in Wonne, absolute Wonne. Ne? Satchit Ananda. Ja, also mir hilft es, mich daran zu erinnern, dass das immer da ist. Natürlich spüre ich das nicht immer und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem kann es ja eine Hilfe sein, das ab und zu mal, wenigstens für Momente, wer hat das denn schon erlebt? Man kommt ja mit Meditation, wenn man regelmäßig meditiert.
Ja, auf jeden Fall werde ich ja wieder diese Momente mal erfahren haben.
Das weiß ich nicht, deswegen frage ich ja, wer hat sie erfahren? Ne? Und wer ist, es sind ja auch einige Anfänger hier, die vielleicht noch nicht meditieren. Oder es gibt auch Menschen, von denen ich immer wieder höre, ich meditiere jetzt jahrelang und ich höre jetzt auf. Ja, weil ich meditiere nicht, ich sitze und ich denke und ich denke und ich denke und ich denke. Ja, so ist das ja im praktischen Leben. Und dann fragt man sich schon manchmal, ja, wo ist denn dieses höhere Selbst und diese Wonne und diese Zufriedenheit und die Ruhe, die einem da versprochen wird und? Ja.
Das ist zum Beispiel ja schon, wenn man in einer wunderschönen Landschaft sich befindet, dann überkommt einem dieses Gefühl, ähnlich wie bei der Meditation. Also
ja.
Jedenfalls empfinde ich das.
Ja.
Das ist ja sehr flüchtig, ist es ja. Das ist ja kein Dauerzustand weg. Das ist einfach mal da und dann geht auch wieder weg. Aber man, jedenfalls ich spüre das dann sehr.
Mhm. Oder auch in der Musik, in einem schönen
Konzert.
Oder
auch, ja.
In der Schönheit an sich, wenn man die plötzlich entdeckt.
Ja, immer wenn wir Freude erleben, dann scheint die Seele durch. Mhm. Ne? Und das geht mir auch so. Ne? Das ist in der Natur, also mir geht es auch so, dass das in der Natur sehr, sehr leicht ist, besonders. Aber ich will ja natürlich wieder auf die Praxis zurückkommen und warum wir meditieren. Und was der Patanjali meint, eben dieses mit dem höheren Selbst, dieser Freude, dieser Wonne, die immer in uns ist, die wir manchmal so einen Hauch und manchmal auch länger mitkriegen. Es ist eben unterschiedlich und wir haben sicher auch unterschiedliche Erfahrungen und stehen alle an einer anderen Stelle im Leben. So. Und, ja?
Vielleicht wollen wir meditieren, weil wir uns immer wieder täuschen und getäuscht fühlen.
Weiß ich nicht. Also,
sag ich jetzt mal, wir werden doch eigentlich in eine Welt geboren, die nicht wahr ist, oder die eine Täuschung ist, die eine Maya ist, eine Illusion.
Ja, für mich ist die sehr wirklich. Ne? Das ist ja jetzt...
Für den Verstand ist es wirklich.
Für den Verstand ist es wirklich, ja. Für den Geist, wenn dann würde ich sagen, für den Geist im Sinne von Chitta, ist es wirklich, weil der schafft ja diese Illusion. Ne? Weil es kommt ja von Chit und Bewusstsein und dieses Chitta, Yogas Chitta, das ist ja praktisch die individuelle Ausdrucksform in dieser Welt. Kann man so sagen, es ist alles Maya. Mir persönlich hilft es mir dann wenigstens zu sagen, das ist die Kraft der Maya, weil bei Kraft kommt bei mir rüber, ne, da ist was in der Welt. Weil ich habe ja meine Emotionen, also ich habe die ganze Palette, alles was man sich sofort vorstellen kann. Anfang von Freude und was gibt es denn alles an Emotionen? Traurigkeit, Trauer, Enttäuschung, Wut, Ärger, genau. Ja, das ist natürlich nicht das höhere Selbst, aber ne, das ist... Ne, das ist, kann ich sagen, das ist die Täuschung, so wird es die Vedanta machen. Das ist die Kraft der, das ist die Kraft der Maya oder das ist Maya, das ist Täuschung. Und ich meditiere, willst du das sagen? Ich meditiere, dass ich jenseits dieser Maya komme. Genau. Ja.
Um das so zu nehmen, wie es ist, gelassen zu sein. Also ich kann mich über jemanden ärgern, und kann entscheiden, ich lasse es lieber.
Ja, vielleicht lassen wir das nochmal stehen bis zu den nächsten Versen. Da geht es nämlich dann um die Gedanken, nochmal um die Gedankenqualitäten. Ja, ich habe immer die Wahl, das stimmt. Genau. Und da geht es dann in den nächsten Versen drum, nämlich um das Identifizieren mit den Gedanken. Dann, dann sagt er im vierten Vers, in allen anderen Zuständen als Nirodha, und da kommen wir jetzt dahin, identifiziert sich der Wahrnehmende mit seinen Gedanken. Ne? Also das ist das, was du halt gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich nicht in Stille bin, nicht in diesem leeren Zustand, dann identifiziere ich mich mit den Gedanken. Und da habe ich immer die Wahl, ne? Mit was will ich mich identifizieren. Ja.
Ja. Ja. Das heißt, du hast recht, ich habe recht.
Ja. Ja. Jetzt erzählt er über die Gedanken. Es gibt 5 Arten von Gedankenwellen. Einige davon sind schmerzhaft und andere nicht. Warum sind einige schmerzhaft und andere nicht? Also es gibt anscheinend keine freudvolle Gedanken. Es gibt nur schmerzhafte oder nicht schmerzhafte in seiner Vorstellung. In dem, was er da sagt.
Schmerzhaft sind die, die mich mit einer unangenehmen Situation konfrontieren. Mit einer belastenden Konfrontation.
Ja, und warum gibt es keine freudvollen Gedanken?
Die gibt es auch, natürlich.
Nee, hier sagt er nicht. Nee. Es gibt 5 Arten von Gedankenwellen. Also er erzählt, also er kategorisiert Gedanken in 5 verschiedene Arten und einige davon sind schmerzhaft. Und andere nicht.
Die Abwesenheit von Schmerz ist ja schon das andere. Ist ja schon positiv.
Ja, könnte man so sehen, ja. Ja.
Jede Form von Gedanken, und es ist ja auch noch die Identifizierung und nicht das Einssein.
Ja, genau. Und das... habe ich so auch gelernt und denke ich, das ist da wieder gemeint, weil sich das wieder auf das höhere Selbst dann bezieht. Ne? Dass halt jede Freude, wenn wir in der Natur sind, wie Silke vorhin schon so gesagt hat, ne, da habe ich in der Natur irgendwie so das Gefühl von Einheit erleben. Ne? Dann kann dieses höhere Selbst irgendwie mehr durchscheinen. Und wenn andere Gedanken da sind oder Vrittis, Gefühle, was auch alles in unserem Geist so ist, dann liegt das ja irgendwie wie Schleier über der Seele. Und dann kann es eben so nicht durchscheinen. Und Freude kommt also immer nur, wenn da kein Gedanke ist und mit jedem Gedanken jeder Gedanke hat irgendwie auch eine Identifikation, irgendeine Bindung und Identifikation. Das wissen wir auch alle so aus unserem Leben, dass wenn wir an irgendetwas denken, dann ist da auch ein Gefühl damit verbunden oder wir haben irgendein Gefühl und kriegen plötzlich dann ein Bild und so weiter. Und so gibt es keinen Gedanken, der nicht irgendwie, der ganz frei ist. Es gibt keine geistige Bewegung, keine Vritti, die irgendwie ganz frei ist von Identifizierung. Also solange Vrittis da sind, kommen wir ja auch nicht in den Nirodha-Zustand. Das hat er ja eigentlich vorher schon gesagt, ne, dass wir erst, dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Selbst, wenn der Geist zur Ruhe gebracht ist. Und deswegen, solange Gedanken da sind, gibt es diese, zumindest diese im Sinne von Ananda, diese tiefe Wonne, so dieses Zufriedenheit aus dem Inneren heraus nicht, sagt der Patanjali. Ist er? Also die Ärzte und die Psychologen würden jetzt was anderes sagen, weil du kannst ja deine Gehirnwellen messen und wir wissen auch, wenn wir morgens wach werden, dann sind manchmal noch Traumfetzen da. Also ich glaube, da ist der Geist schon sehr aktiv nachts. Und kenne einen Lehrer, einen Schüler vom Swami Shivananda, der sogar mal, es fällt mir gerade ein, gesagt hat, was ich sehr entlastend fand, sagt, also sogar im Traum können wir einen Teil unseres Karmas abbauen, weil wir nachts verarbeiten und wie erleben, dann nochmal erleben und damit bauen wir auch einen Teil unseres Karmas ab. Ja, kann schon sein. Ja, der Sri Kadikean hat das mal gesagt. Ja, die 5 Arten von Gedankenwellen sind korrektes Wissen, Irrtum, Einbildung, Schlaf und Erinnerung. Ne? Über den Schlaf spricht er da auch. Und dann wird eben das Nächste erklärt. Aber ich würde jetzt sagen, so bei diesen Versen bleiben wir jetzt und gehen nochmal eine Minute in die Stille und vielleicht nochmal mit dieser Minute innehalten, nochmal alle Ebenen wahrnehmen, so wie bin ich jetzt, was spüre ich jetzt, was kann ich wahrnehmen, weil das ist ein Teil, der auch dazu gehört, um den Geist zur Ruhe zu bringen, muss ich auch erstmal feststellen, was ist überhaupt alles da, ne? Und das beachten, respektieren, um es gehen lassen zu können. Ja?
Also wenn wir dann nicht mehr leben, also nach dem Tod, dann ist der Geist, lebt er weiter.
Ja.
Also der Geist kommt nie zum Stillstand.
Die individuelle Seele, also jetzt mal ganz, ganz, ja, in einer Minute probiere ich das zusammenzufassen. Also wir haben ja diesen physischen Körper, wir haben einen feinstofflichen Körper, einen Energiekörper, Astralkörper und in dem Astralkörper, in dem feinstofflichen ist der Geist. Im Sanskrit heißt das dann Manomaya, Kosha, Manas, wie der Geist, Gefühle, Intellekt, Vijnana, Maya, Kosha, das ist der Geist. Und wenn der Körper stirbt, dann löst sich der Astralkörper von diesem physischen Körper und geht in geistige Welten. Und solange die individuelle Seele noch in ihrem Entwicklungszustand ist und noch nicht verschmolzen ist mit diesem höchsten Bewusstsein, geht sie erstmal in irgendwelche geistigen Welten und inkarniert immer wieder in einen anderen Körper, so lange, bis sie wieder absolut eins ist mit diesem reinen Bewusstsein.
Und Geist nicht gleich Seele.
Bitte?
Geist nicht gleich Seele.
Geist ist im Yoga nicht gleich Seele. Seele wäre dann eher ein Begriff für diesen, da gibt es dann Atman, wenn ich individuell, mikrokosmisch im Menschen spreche ich dann von Atman, makrokosmisch würde man dann sagen, das ist Brahman. Oder hier in den Yoga-Sutras wird dann auch gesprochen von Purusha, für das höchste Bewusstsein. Und Prakriti, das ist die Natur. Und Seele wäre dann Atman, Brahman oder Purusha sind andere Begriffe. Also das ist nicht der Geist. Und es ist gut, dass du es fragst, weil in anderen Traditionen, Religionen oder auch Psychologie ist das dann, werden diese Begriffe unterschiedlich verwendet. Da ist manchmal auch mit Seele eher die Psyche gemeint. Aber hier nicht. Da ist es wirklich dieses allumfassende, reine Bewusstsein, aus dem alles entstanden ist, in dem alles wieder vergeht. Und so befinden wir uns in so einem Entwicklungszyklus, und sammeln Erfahrungen in jedem Leben und leben eben so lang, bis wir wieder dieses reine Bewusstsein bleiben, sind. Und ja, wir sind es. Es ist immer in uns, aber es ist uns nicht bewusst, nicht immer.
Kannst du das nochmal in einem Satz sagen, ohne sonst zu benutzen? Also jetzt
die Seele?
Geist und Seele?
Ja. Geist ist mehr die Psyche, wenn wir im Yoga sprechen, wir mehr ist der Geist die Psyche, ne? Die Emotionen, die Gedanken, alles was in uns im Inneren so abläuft, das ist eher die Psyche, ist der Begriff Geist und Seele ist das höchste, reinste Bewusstsein. Dass man nicht wirklich beschreiben kann in Worten. So übersetzen uns das die Yogameister. Es gibt nicht wirklich Worte dafür. Es ist immer nur ein Versuch, das zu beschreiben. Manchmal wird gesagt, es ist das reine Licht des absoluten Bewusstseins. Es durchdringt alles. Alles in der Natur ist durchdrungen von diesem Bewusstsein. Alles ist entstanden aus diesem Bewusstsein heraus. Und ja. Und hinter allem ist dieses rein höchste Bewusstsein oder die höchste Intelligenz, die, oder noch ein anderer Begriff, das Mystische, ne, die mystische Kraft in uns, das Göttliche. So, das sind jetzt dann deutsche Begriffe.
Die Seele ist doch die...
Die Seele ist genau... Nein, das ist die individuelle Seele oder der Geist. Da gibt es dann, das heißt dann Jiv-Atman, Jiv, individuelle Seele. Das ist die individuelle Seele, das ist der Teil, der sich da immer noch entwickelt. Ja, wird auch manchmal Seele genannt, aber dann Jiv-Atman. Gut, dann schließen wir jetzt, dass ihr noch pünktlich zum Satsang könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen und ja, danke fürs Dasein.
Ja, vielen, vielen Dank dir, Shiva Kami, dass du hier heute ja, so eine neue Ära eingeleitet hast mit diesem Yoga Sutra. Wird es ja jetzt 4-mal im November geben, immer den Donnerstagabend. Und wer noch da ist, ist dann natürlich auch herzlich willkommen. Ja, und euch allen danke, dass ihr hier seid, mit so viel Interesse und Freude. Und vielleicht auch, wer noch bis Samstag da ist, samstags gebe ich auch immer um 12.30 Uhr eine Führung nochmal hier, wo es dann auch nochmal Erklärungen gibt, was so der Sinn und Zweck des Ortes ist, wie jeder ihn auch für sich nutzen kann.
Zur Wirklichkeit, von der Dunkelheit ins Licht und von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Om Bodhisattva Shivananda Maharaj Ki
Jai.
Om Bodhisattva Vishuddhivananda Maharaj Ki
Jai.
So danken wir immer noch unseren Lehrern, wo wir das Wissen herhaben. Ja, schönen Abend noch, schönen Satsang und